Reise meines Herzens, Episode 70. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Herzlich willkommen zu dieser runden Episode. Und die Episode ist tatsächlich rund. Und Dr. Rüdiger Dahlke sorgt dafür, dass sie so geworden ist, wie sie ist. Und ich bin sehr, sehr froh und erfüllt von Freude, dass ich dir heute ein weiteres Interview mit Rüdiger Dahlke präsentieren kann. In der Episode 6 hast du ihn bereits schon gehört. Und zwar war ich ja vor 2 Jahren bei ihm in der Südsteiermark und habe ein erstes Fastenseminar belegt. Es war mein erstes Fasten überhaupt und ich wollte das ja gerne begleitet erleben und von meinem großen Vorbild Rüdiger Dahlke habe das gemacht. Ja, hör da auf jeden Fall gerne nochmal rein. Und es war mir ein Herzensanliegen, ihn nochmal im Interview zu haben und zwar zum Thema Herzerkrankung. Der Podcast heißt ja Reise meines Herzens und ich möchte dich inspirieren, auf dein Herz zu hören. Doch ich habe mich immer gefragt, was ist der Grund, warum es tatsächlich ja die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, die als Todesursache Nummer 1 in den westlichen Industrienationen gelten. Und ich freue mich, dass es zu diesem sehr spontanen Interview gekommen ist. Wir reden also über die Psychosomatik hinter den Herzerkrankungen. Wir reden auch übers Fasten nochmal, weil wir ja dieses Interview während meiner Fastenzeit aufgenommen haben. Und ich bin wirklich froh und stolz, dir auch heute diesen Online-Kurs ans Herz zu legen, den er aufgelegt hat. Dr. Rüdiger Dahlke begleitet seit Jahren, Jahrtausende von Menschen jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst mit seinem Online-Fastenseminar. Und jetzt im Oktober, am 20. Oktober, startet die Detox-Fasten- und Idealgewichts-Challenge. Die möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Wenn du immer schon mal überlegt hast, Fasten, ja, würde ich ja gerne mal machen, aber alleine, ich weiß nicht, was so passiert und wie das geht, dann hast du jetzt die große, große Chance, das begleitet zu machen und zwar mit dem Fasten-Guru, wie ich ihn nenne, Rüdiger Dahlke. Das Ganze startet am 20. Oktober und darum habe ich diesen Podcast auch noch einen Tag früher rausgebracht. Bis zum 30. September 2018 jetzt hast du noch die Chance, zum Frühbuchertarif dort einzusteigen. Ich kann dir diesen Kurs wirklich ans Herz legen. Ich werde auch dabei sein. Den Link findest du in den Shownotes, den findest du auch bei mir auf der Homepage unter nicoleharder.de und in den Podcast-Shownotes, wenn du runterscrollst, findest du diesen Link auch. Also, wenn du dir was Gutes tun willst für deinen Körper, für deine Seele, für deinen Geist, kann ich dir das Fasten wirklich ans Herz legen und natürlich begleitet. Also, ich kann gut verstehen, wenn man gerade das erste Mal nicht alleine fasten will. Und da ist das wirklich eine gute, gute Möglichkeit. Du erfährst mehr übers Fasten, übers Detoxen und wirst auch an das Geheimnis von Peace Food herangeführt. Dr. Dahlke ist, ja, wie ich schon gesagt habe, Seminarleiter. Er ist international unterwegs. Als Redner, er hat über 60 Bücher geschrieben oder war als Co-Autor tätig. Und ja, ich verehre ihn. Ich bin stolz und froh, dass wir jetzt hier in diesem heutigen Interview noch einmal übers Fasten sprechen und dann auf die Herz-Kreislauf-Erkrankung eingehen. Weil das war das, womit ich Rüdiger Dahlke kennengelernt habe vor über 20 Jahren. Durch meinen ehemaligen Mann bin ich an die Bücher gestoßen, bin ich auf die Bücher gestoßen und schaue immer mal wieder bei Symptomen, was ist die Bedeutung dahinter und was kann ich im Leben verändern, damit diese Symptome verschwinden. Also, ich will gar nicht so lange reden, weil das macht gleich der wundervolle Rüdiger Dahlke. Und er ist so ein weiser Mann. Ich bin wirklich vor Ehrfurcht versunken in diesem Interview. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und guck in die Shownotes und entscheide dich fürs Fasten. Das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, deinen Körper zu entgiften. Also jetzt viel Spaß.
Herzlich willkommen, Rüdiger Dahlke.
Herzlich willkommen, Nicole und alle ihr Zuhörer, Zuhörerinnen.
Vielen Dank. Ich habe das Doktor vergessen. Entschuldige.
Nee, bitte. Musst du nicht. Ist ja okay.
Weil wir duzen uns. Und ich bin dir so, so von Herzen dankbar, dass du mir heute dieses Interview gibst, dass es so spontan geklappt hat. Weil ich wollte dich gerne nochmal hier am Mikrofon haben zum Thema Herzerkrankungen und was der psychosomatische Hintergrund dazu ist. Wir kennen uns ja aus dem Jahr 2016, da war ich bei dir in der Südsteiermark zum Fastenseminar. Da habe ich das allererste Mal gefastet. Mittlerweile faste ich ja das dritte Mal, also einmal im Jahr tatsächlich. Und ich muss sagen, es ist so, so wundervoll. Wirklich.
Ja, das ist so eine einfache Geschichte und bringt so viel. Ne? Bin ja auch ganz glücklich. Also ist der Punkt, der mich bei den Computergeschichten, Internet am glücklichsten macht, dass wir inzwischen Tausende zum Fasten bringen. Ja, also früher habe ich immer 300 Leute begleitet, so bei den Kursen hier in Tamanga, eben in der Südsteiermark, wo du ja warst. Ja. Und in den verschiedenen Kursen waren das dann zusammengenommen, immer da 50, 40, dann kamen 300 knapp zusammen. Im letzten Jahr waren es über 7.000. In dem Jahr, wo ja der ganze Fastenherbst noch kommt, sind wir schon über 6.000. Also da können es gerade 10.000 werden. Und ich hätte natürlich am liebsten gern, dass Millionen fasten würden. Ich glaube, wenn wir wirklich diese alte christliche Fastenzeit wieder in Gang bekommen würden, früher sowieso, da heißt es ja auch noch Fastenzeit, aber auch im Herbst, dann würde sich enorm viel ändern in diesem Feld ansteckender Gesundheit. Und das würde natürlich wirklich, glaube ich, auf die Gesamtgesundheit der Bevölkerung eine Auswirkung haben. Also merkst du ja selbst, kannst du ja mal erzählen, so in der Zeit jetzt, wenn das dritte Mal fastest, am Anfang spürt man ja noch die Unterschiede so viel deutlicher. Ne? Für mich ist das so normal, ich faste x-mal im Jahr.
Ja, das stimmt. Also was ich gemerkt habe, dass bei dir in Tamanga, da habe ich das gar nicht so als Fasten empfunden, weil ich diesen Smoothie morgens schon sehr reichhaltig fand. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Esser, aber da habe ich gesagt, alles gut. Also klar, vom Körperlichen war ich nicht ganz so fit. Also definitiv, ne? Die Kraft ist eher weggegangen. Und beim zweiten Mal letztes Jahr war es so, ich hatte Bärenkräfte.
Ja.
Ich glaube, mein Körper erinnert sich. Auch jetzt war ich sehr schnell wieder drin. Also ganz toll.
Ist eigentlich das Normale, nur bist du dieser blonde Typ und so mit dem weiblichen Bindegewebe. Da ist am Anfang der Übergang manchmal einfach schwieriger, aber das dauert ja auch längstens 3 Tage, dann ist es ja gut.
Ja, das stimmt. Das, ja, super, ganz genau. Was ich noch spannend finde, mein Körper sagt mir immer, wann ich fasten soll. Also ich habe ein gutes Körpergefühl und jetzt bin ich aufgewacht eines Morgens diese Woche oder letzte Woche und dachte, jetzt ist Fasten angesagt. Also es war gar nicht meine Stimme, sondern es kam von irgendwo.
Gut, ja. Man kriegt beim Fasten auch mehr Zugang zur inneren Stimme oder diesem inneren Arzt. Paracelsus hat das so schön gesagt, der Archäus, ne? Diese innere Instanz, die ja in jedem von uns ist. Ja. Und die entwickelt sich beim Fasten. Also wenn du wirklich so bewusst fastest, natürlich auch noch mehr. Ja. Naja, und hier hat es natürlich auch das ganze Programm, den ganzen Tag über, ist ja Beschäftigung mit sich selbst und Meditation und so.
Genau.
Und das kannst du beim Online-Fasten auch haben. Ne? Also da kannst du sogar, wenn du willst, deinen Qigong machen. Und dein Tai Chi und die Meditation, wie du willst, da musst du nicht, wenn ich will.
Also ich werde da auf jeden Fall noch mitmachen. Ich werde jetzt nicht die Hardcore-Hass-Fastenwoche bei euch mitmachen, aber ihr habt ja so ein 3-wöchiges Programm tatsächlich diesmal.
Ja, das haben wir jetzt schon länger. Also ist das Online-Fasten mittendrin und vorher, das Ganze heißt Idealgewicht-Challenge. Mhm. Die erste Woche ist Detox. Da machen wir so Kurzzeitfasten, Übungen schon und einfach Entschlackungssachen. Und dann kommt das Online-Fasten. Und die dritte Woche ist dann sehr Aufbau, sehr gezielt. Also für diejenigen, die abnehmen wollen, das ist immer noch das Gros. Aber es gibt es doch auch schon einige, die zunehmen wollen. Ja, also die jetzt Peace Food schon so lange machen und damit sehr runter sind mit ihrem Gewicht auf das, was sie ursprünglich wollten. Ja. Aber dann ist ein Zunehmen, also es geht und wir machen das natürlich auch sehr konsequent, ja. Aber das ist auch eine Übung inzwischen für viele, ja, wo ich dann immer wieder höre, wenn ich zu viel über das Abnehmen geredet habe, kommen die, die zunehmen wollen dazu und wollen ihren Teil haben.
Ja gut, das ist ja auch in Ordnung. Also Untergewicht ist ja sicherlich auch nicht so super toll. Sehr genau. Schön. Also ich bin ja von Herzen dankbar, dass du diese Bewegung so losgetreten hast. Als Fastenarzt, über 40 Jahre bist du dabei und ja, das jetzt online verfügbar machst. Sag doch kurz nochmal was dazu. Kann da jeder mitmachen oder ist es so bei bestimmten Erkrankungen oder so nicht? Oder wie siehst du das?
Also sagen wir mal, eine Auszehrungsphase bei AIDS oder Krebs, das kommt ja aber sowieso eigentlich gar nicht in Frage. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion würde ich das jetzt nicht online machen. Also es gibt schon Krankheitsbilder, die das nicht sinnvoll machen. Ja, ich muss natürlich, wenn ich hier live in Tamangang Kurs gebe, da schaue ich schon drauf, ist da jetzt eine Magersüchtige dabei, die gehört ja nicht ins Fasten hinein. Ne? Ja. Also da muss ich jetzt beim Online-Fasten einfach drauf hoffen, dass jemand das merkt, dass er das missbrauchen könnte dafür. Ja. Und eigentlich ein Krankheitsbild hat, was eine ganz andere Form von Zuwendung und Therapie jetzt auch bräuchte. Ja. Aber grundsätzlich kann fast jeder mitmachen. Also wenn du denkst zum Beispiel, hat Christus, Buddha, Mohammed, die haben gar keine Ausnahmen gemacht, die gingen davon aus, jeder sollte fasten. Ja. Und gut, wer bin ich, wenn solche großen Geister das für alle empfohlen haben, der das herabsetzt. Heute muss man ja sagen, heute wissen wir ja nicht nur die Religionsstifter hinter uns, sondern auch Wissenschaftler, die am weitesten fortgeschritten sind. Also so der Neurowissenschaftler Mark Metzen in den USA oder Walter Longo, Professor in UCLA, der andere vom John Hopkins. Also das sind ja die ersten Adressen in der Medizin. Und da sitzen inzwischen Leute, die sagen, in 10 Jahren wird die erste Therapieempfehlung ganz generell Fasten sein. Und die sind dann auch schon so weit, dass sie sagen, danach Ernährungsumstellung, also weg von dem ganzen Tierprotein und so weiter. Ja. Diesbezüglich geht es in eine ziemlich gute Richtung. Also ich war gerade jetzt wieder in den USA 10 Tage und habe da ein Esalen-Seminar gegeben. Das ist erstaunlich, was sich da getan hat. Ja. Die sind schon nicht so, also jedenfalls die jungen Wissenschaftler an diesen Renommier-Universitäten, die sind nicht so gekauft und eingeschränkt von der Pharma, kommt mir vor. Die machen, wie bei uns hier, die machen freche Studien mit ziemlich frechen Ergebnissen dann auch. Okay. Ganz schön.
Und die werden also auch nicht unterm Tisch gehalten, diese Studien dann?
Nein, das ist tatsächlich so. Also ich weiß gar nicht, wie sie es hingekriegt haben. Ich meine, Walter Longo, der hat ja belegt, dass beim Fasten die gesunden Zellen stärker werden und die kranken Zellen schwächer. Mhm. Und ist dann zur Pharmaindustrie hin und hat gesagt, das wäre das Ideale bei der Chemotherapie.
Ja.
Klar. Dann würde man die gesunden Zellen schützen und die Krebszellen werden, klar, die haben ja auch Hunger, wenn sie keine Glukose kriegen. Ne? Die sind ganz empfänglich dann für die Chemo. Insofern haben die so ein System, dass sie zur Chemo parallel jetzt bei Krebs also fasten lassen. Mhm. Das sind so Entwicklungen, sich so frontal mit der Chemo produzierenden Pharmaindustrie zusammenzutun. Auf so eine Idee wäre ich ja gar nicht gekommen, ehrlich gesagt.
Ja, genau.
Aber die machen das und dann kommt da Geld dahinter und da läuft einiges in eine für mich dann doch verblüffende Richtung. Also, habe ich gern wieder mal zur Kenntnis genommen. Also, wenn ich Skype oder mache mit denen Webinare, aber ich kann dann doch so erleben, da ist eine andere Stimmung entstanden. Ja. Und die wünsche ich uns auch. Und so ein schönes Gefühl, ehrlich gesagt. Also, die Religionsstifter so hinter sich zu haben, das war mir auch immer eine Genugtuung, wenn der kleine Professor XY da seine Zweifel hat. Und es gehört ja zum guten Ton der Schulmediziner, gegen das Fasten zu hetzen und die Naturheilkunde und so weiter. Ja. Gehört in der EU immer noch dazu. Da gibt es permanente Breitseiten dagegen. Mhm. Aber andererseits, wenn du solche Leute dann hinter dir hast, bei uns der Andreas Michalsen, der ist Professor an der Charité in Berlin, das ist ja nicht nur irgendeine Universität im Immanuel-Krankenhaus, der schreibt dann so ein Buch zur Naturheilkunde und das wird so ein Bestseller. Ich weiß ja auch, bei ihm habe ich noch besucht, dass gefastet wird in der Klinik. Also das ist eine ganz wunderbare Sache, die wird uns insgesamt, glaube ich, einfach wirklich sehr weiterbringen und helfen. Und dagegen lässt so diese Front, die die Skeptiker da aufbauen und wer immer da von der Pharma und Ernährungsindustrie sozusagen so ein bisschen gesponsert wird oder auch richtig gekauft ist, da gibt es ja offensichtlich genug, die werden dadurch nicht so viel Gehör bekommen, weil so viele Leute eben so wie du sagen können, ich habe das erlebt, ja, das ist so gut und ich gebe es auch weiter. Das passiert ja auch. Ich meine, diese großen Zahlen kommen ja durch diese Freundschaftswerbung, dieses Affiliate zustande. Du verbesserst um dich herum dein Feld Ja, weil einfach mehr Leute deine Form von Lebensstil teilen, die auch mal fasten und die Ernährung umstellen und so weiter. Ja. Die sind dir dankbar dafür. Du verdienst daran noch mit Recht aus meiner Sicht, weil du dienst ihnen wirklich und bekommst auch sinnvollerweise einen Anteil davon. Mhm. Also das ist ein Lohn, der sich lohnt. Es entsteht so, ja, in den USA merkt man es viel deutlicher, diese ganze Sharing Economy. Erstmal viel geben und zum Schluss kriegt man dann relativ viel. Das ist ja auch das, was die so aus erarbeitet haben mit ihren Methoden da, die mir dann oft auch noch zu offensiv und aggressiv sind. Aber tatsächlich ist eigentlich die Sharing Economy eine sehr faire Sache für mein Gefühl.
Grundsätzlich. Ich glaube, in vielen Bereichen wird ja mittlerweile geshared. Sei es bei Autos, bei irgendwelchen großen Maschinen oder so. Das ist gut. Also mehr Leute profitieren von einer Sache. Und das teile ich natürlich liebend gern, weil ich da so zu 1000%ig von überzeugt bin. Eine Frage noch zum Fasten, bevor wir gleich zum Thema Herz kommen. Ich jetzt gerade, wo ich faste und ich treffe auf Kunden, die sagen, also es sind, ich weiß nicht, ob die Ärzte alle so sind, aber selbst Menschen, die ich treffe und die sagen, Mensch, siehst ja auch gut aus, alles super, läuft gut, sei ja klar, soll ich. Und die sagen, oh nee, das ist mir zu anstrengend. Dann kriege ich Einläufe und was. Die sind gar nicht bereit, diesen Weg mal zu gehen.
Aber weißt du, das sind ja heute nur noch Ausreden. Es machen ja 80% der Leute, machen ja gar keinen Einlauf mehr und niemand muss den mehr machen, wenn er nicht mag. Da nimmst du die Scherpflaume da, diese chinesische Pflaume, das nehmen bei uns in den Kursen inzwischen auch, ich glaube, 3/4 der Leute. Es sind ein paar so in meinem Alter, die das gewohnt sind mit dem Einlauf, die machen das einfach weiter. Ja. Sollen sie auch, ist ja schon okay. Ja. Aber diese chinesische Pflaume da, das ist der Renner da bei uns im Online-Shop. Einfach, weil das zusätzlich ja natürlich auch noch eine tiefgehende Darmkur ist. Okay. Und die Wissenschaft findet auch langsam raus, was FX Meyer, der österreichische Fastenarzt, schon immer gesagt hat, der Tod sitzt im Darm. Also wir wissen heute, Parkinson hat mit Darmproblemen zu tun. Bei der MS spielt das eine Rolle. Der Darm ist so viel wichtiger, als wir bisher gedacht haben. Da müssen wir der Julia Enders danken. Die hat den Darm populär gemacht bei uns mit Darm.
Darm mit Charme,
ja. Und ich meine, dem Atem fehlt sowas noch. Aus meiner Sicht wäre die ganze Atmung und die Lungengeschichte so wichtig. Da hören wir, da sollen 30.000, 60.000 Menschen gestorben sein an den Dieselgeschichten. Woran denn bitte? Wir wissen ja gar nichts über die Atemgeschichten. Der verbundene Atem, das wäre so eine Chance auch. Mhm. Ja, also da wirklich im großen Stil Menschen in Bereiche der Nähe der Einheit, in die Ekstase zu führen. Ja. Also eine wunderbare Geschichte. Aber die Atmung ist einfach nicht entdeckt. Da fehlt noch die Julia Enders fürs Atmen. Ja, die steht noch aus. Aber ich finde ja toll, dass sowas möglich ist. Ne? Also Medizinstudentin macht so einen 10-minütigen Videoclip. Ich habe den zufällig bei der Originalausstrahlung gesehen und war die noch ganz gehemmt und hat es wirklich auch sehr charmant gebracht. Dann macht es so eine Welle. Ja. Und ich habe das ja erlebt, fast 40 Jahre bin ich jetzt Arzt, wie die Darmflora einfach entwertet haben, herabgespielt haben, das sei alles irgendwie nicht wichtig. Heute reden ja die Schulmediziner selbst vom Mikrobiom, ja, und lassen ja nichts drauf kommen. Und die Industrie hat sich natürlich da drauf geschmissen gleich. Also es hat sich wirklich viel getan in Sachen Darm. Und insofern ist diese Fastenwelle auch aus meiner Sicht nochmal von diesen wissenschaftsgläubigen Menschen jetzt auch mitgetragen. Das ist ja eine größere Religion, glaube ich, fürchte ich auch inzwischen als das Christentum bei uns. Die Leute, die an Wissenschaft glauben, ne?
Ja. Genau.
Die größte Religion ist die Weltgeldreligion, da glauben dann fast alle dran, sozusagen. Ja, aber die Wissenschaft ist schon immer noch auch eine Art von, ich meine, die meisten können ja nicht wissenschaftlich arbeiten, ist ja kein Vorwurf, haben sie nicht gelernt. Mhm. Also ich habe es ja gelernt, also sehe ich auch, weiß ich, wie es geht, sehe ich auch, dass die meisten einfach dran glauben, an das, was Wissenschaftler sagen. Und das ist natürlich auch jetzt so Backup, was wir da haben als Fastenärzte. Du hast wirklich dort, wo die Schulmedizin auch weit vorangegangen ist, hast du wirklich einen soliden Hintergrund von Wissenschaftlern, die den Respekt der Wissenschaftsgemeinde und damit auch natürlich der Bevölkerung genießen.
Sehr schön. Ja, ich hoffe, da tut sich noch mehr.
wir sind dran. Jetzt ja gerade wieder.
Sehr gut. Und ich liebe ja deine Bücher. Ich glaube, ich war Mitte 20 irgendwie auf deine Bücher gestoßen. Das ist jetzt schon 25 Jahre her. Damals mit Krankheit als Sprache der Seele oder Krankheit als Weg. Das waren so meine Bibeln, wenn ich mal ein Symptom hatte. Krankheit als Symbol. Und du hast ja über 60 Bücher geschrieben.
Was ich weiß gar nicht mehr, wie viele, 64, sage ich immer. Ich habe natürlich auch Krankheit als Weg, hast du erwähnt, mit Torwald zusammengeschrieben. Ja. Und das ab und zu mal ist es ja gar nicht zu klären, wie viel ist jetzt davon meins. Veit Linda habe ich mal ein Buch geschrieben mit der Margit, die Hollywood-Therapie, was Spielfilme über unsere Seele verraten, habe ich gerade geschrieben. Das ist wirklich halbe-halbe auch entstanden. Ja. Also man kann es gar nicht sagen. Muss man ja auch nicht. Ist nicht wichtig. Wichtig, genau. Dass die für dich wichtig waren. Und die gibt es ja immer noch. Krankheit als Weg, Krankheit Sprache der Seele.
Ja.
Krankheit als Symbol, also weiterhin Millionenzeller. Verändern was.
Wirklich. In diese Richtung. Wenn ich irgendwo ein Symptom habe, dann greife ich zuerst zu deinen Büchern und guck mal, was der Hintergrund dazu ist. Du siehst es ja auch also aus psychotherapeutischer Sicht oder aus ganzheitlicher Sicht und seelischer Sicht. Das finde ich immer so wichtig, dass man das Thema dahinter auflöst. Und in meinem Podcast Reise meines Herzens geht es ja um Herzensthemen. Also letztendlich möchte ich ja Menschen animieren, dass sie auch auf ihr Herz hören, ihre innere Stimme. Und das Herz ist so das Organ ja im Körper, finde ich. Ohne Herz können wir nun mal nicht leben. Ne? Ohne das eine oder andere geht's. Können wir tatsächlich überleben, aber ohne ja, die Lebenspumpe wird es nichts.
Doch, das, wenn man es so anschaut, das zentrale Organ. Ne?
Genau.
Also sowohl vom Herz, vom Kreislaufsystem, der große Kreislauf, der kleine Lungenkreislauf, dreht sich alles ums Herz. Aber es ist natürlich auch energetisch. Es hat noch drei Chakren über sich, drei Chakren unter sich. Anahata ist das vierte. Das Herzchakra steht in der Mitte energetisch. Ja. Also dreht sich schon alles drum. Und natürlich lässt sich auch diese ganze Gefühlswelt. Pumpe ist schon eine ziemliche Reduzierung. Natürlich ist es auch eine Pumpe und eine tolle Pumpe. Ne? Also bei dir hat sie ja noch nicht so lange einen Buckel, aber meine macht jetzt schon 67 bin ich, also 68 Jahre, weil die hat schon im Mutterleib angefangen, wo wir noch gar nicht gezählt haben. Also das ist schon ein unglaubliches Organ, unser Herz.
Ja, absolut. Also Sitz der Seele hast du auch in einem Buch geschrieben. Ne? Es ist ja
Herzensprobleme, das ist so ein Taschenbuch, da habe ich, glaube ich, ein Kapitel Sitz der Seele geschrieben.
Ja, ja genau. Und es gibt ja so viele Erkrankungen, also mittlerweile, ich weiß gar nicht, es ist Erkrankung Nummer 1 auf der Welt oder in Deutschland, Herz-Kreislauf-Erkrankung neben Diabetes und den
Todesursache Nummer 1 ist das, ja. Muss man sagen, dann kommt Krebs und dann kommen die Kunstfehler der Mediziner und die Nebenwirkungen ihrer Pharmaka. Das sind die Top 3. In fast allen Industrieländern ist das so. In den USA, wenn ich mich jetzt erkundige, bevor ich hin bin, ist es auch genauso.
Genau.
Also das ist schon an erster Stelle. Und das kann uns auch zeigen, wir kranken am meisten am Herzen, um es mal ganz direkt zu sagen. Und an den Herzensthemen auch.
Was glaubst du, was ist der Grund? Magst du da mal so ein bisschen erzählen, was der Hintergrund ist für diese ganzen Herz-Kreislauf- oder ja, Herzerkrankungen?
Sag mal, es gibt so viele Ebenen, das so beschreiben. Wir können das vielleicht mal erstmal unterscheiden medizinisch. Wir haben natürlich im Vordergrund des Interesses steht Herzinfarkt. Ja, also so Angina Pect, hoher Blutdruck, Angina Pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall, das ist so eine Richtung. Da wird am meisten drüber geredet, weil es so junge Menschen trifft.
Mhm.
Ja, also in der Schule, wo ich ein gemütliches Abitur gemacht habe, in Freising, da haben in der Vorabiturklasse vor einigen Jahren zwei Schüler einen Herzinfarkt bekommen. Also das zeigt, was da passiert ist. Das trifft uns schon sehr, sehr früh zum Teil.
Ja.
Aber auch ein großes Gebiet sind jetzt die ganzen Herzinsuffizienzgeschichten. Also das, was wir früher auch Altersherz genannt haben, ist leider so, dass es heute auch schon immer früher kommt. Wie der Altersdiabetes, den haben halt Jugendliche.
Ja.
Also wir haben natürlich eine Tendenz entwickelt in unserer Gesellschaft, dass wir die Krankheitsbilder auch früher entwickeln.
Mhm.
Und dann haben wir eine dritte Säule noch, die ganzen Herzrhythmusprobleme, die in der Regel nicht zum Tod führen, aber auch schon eine große Thematik darstellen inzwischen. Also diesbezüglich, wenn wir so dieses Dreigestirn nehmen, können wir, glaube ich, das Thema am leichtesten am Altersherz verstehen. Also schauen wir uns das mal aus der Sicht des Betroffenen an. Der kann dann bei der Bergtour auf seinen Hausberg mit der Familie plötzlich nicht mehr mit.
Mhm.
Jetzt war der x-mal da oben. Der versteht die Welt nicht mehr. Er merkt so, er muss so tief atmen und irgendwie schafft das nicht mehr. Und der schnauft's nimmer, sagt der Österreicher. So, das wird dann schlimmer. Mit der Zeit kann er auf den Hügel nicht mehr hoch, dann kommt er die Treppen nicht mehr hoch, dann kann er auch in der normalen Ebene nicht mehr gut gehen, weil er dann kommt die Schaufensterkrankheit von den Gefäßen her, muss er mal alle 20 Meter anhalten, alle 30.
Ja.
Also da ist eine Durchblutungsproblematik ganz offensichtlich dahinter. Nur wird dieser Mensch halt einfach nicht da das ignorieren, der geht ja relativ schnell zum Hausarzt und der wird ihn zum Radiologen schicken oder gleich zum Kardiologen und dann wird die gefotografiert, die Brust, also Thorax in zwei Ebenen heißt es dann. Mhm. Und dann, das Ergebnis ist dann in der Regel, dass man ein zu großes Herz findet. Okay. Nun könnte man so naiv da dran gehen und sagen, naja, also ist das möglich, ein zu großes Herz? Das kommt auf die Perspektive an. Aus der Kardiologik ist es möglich. Aus der christlichen Logik ja nicht. Ja, wir sind ja von der christlichen Kultur, von der Bibel angehalten, ein großes, weites Herz der Liebe zu entwickeln. Ja, ja, wir sollen den Nächsten lieben, wir uns selbst. Also wir sollen uns selbst lieben. Den Nächsten sollen wir lieben, das sind ja viele. Dann sollen wir auch noch die Feinde lieben. Das ist für einige auch ein ganz schöner Platzbedarf am Herzen. Mhm. Und dann wird das Herz sehr groß auf der physischen Ebene. Aber nur dort, wo es im übertragenen Sinne nicht groß wird. Ja, oder um es hart zu sagen, nach meinen Erfahrungen jetzt, und ich schaue mir das ja wirklich fast die ganzen 40 Jahre meines Arztseins an, haben wir nicht die Wahl, ob wir ein großes, weites Herz entwickeln. Wir haben nur die Ebenenwahl. Wir können so ein großes, weites Herz der Liebe entwickeln, in diesem christlichen Sinne. Mhm. Dann ist das wundervoll. Da kenne ich nicht viele Menschen, muss ich sagen, aber 10 kenne ich schon, so ungefähr. Ja. Die fallen auf, weil sie ganz besonders sind. Mhm. Und also ein Bruder David, Steindl-Rast, der hat so ein großes, weites Herz im christlichen Sinn. Der hat noch Mitte 80 Menschen durch die Wüste auf ihrer Sinnsuche begleitet. Physisch ist dessen Herz in Ordnung, da kann man sicher sein.
Ja.
Oder Bert Hellinger, der ist jetzt Mitte 90 und ist immer noch unterwegs. Letztens wollte ich mal anrufen, da war er gerade in Lateinamerika, hat Familienstellen da verbreitet. Und Sophie, seine Frau, war nicht mal dabei, die hat einen Skiunfall gehabt. Also das sind ja schon Dinge, wo man weiß, naja, Bert hat sicher keine Herzinsuffizienz.
Absolut.
Er hat ein großes, weites Herz. Dann kenne ich noch ein paar Nonnen, die ganz ähnlich auffallen durch dieses große, weite Herz der Liebe. Und die fallen sonst nicht so auf. Mary Noel Sisters, also die sind ohne Ornat unterwegs. Aber deren Art, sozusagen, ja, Gutes zu tun in diesem positivsten Sinne, die ist schon sehr auffällig. Und da ist eine über 90, der wollte immer ihren großen, schweren Koffer mit abnehmen.
Ja.
Und das wollte sie nicht, ehrlich gesagt. Sie sagt einfach, wenn du so einen kleinen Koffer hast, so einen kleinen Pilotenkoffer, dann ist das dein Verdienst. Ich brauche inzwischen schon so viel Zeug und den trage ich jetzt auch. Mit über 90 Jahren, da war ich ja schon etwas baff.
Ja.
Aber im Seminar war mir dann schon ziemlich schnell klar. Ja, so eine große, weite, offene Liebe verströmt die Frau.
Okay.
Also bei diesen Leuten, die im übertragenen Sinn dieses große, weite Herz haben, habe ich noch nie eine Herzinsuffizienz diagnostiziert. Mhm. Ich habe aber sicher also viele hundert Herzinsuffizienzen diagnostiziert, Altersherz. Ja. Wahrscheinlich über 1000 in diesen 4 Jahrzehnten. Mhm. Aber wiederum niemand dabei, der so ein großes, weites Herz der Liebe hatte. Und daraus muss man ja schließen als Arzt, und schloss ich dann auch, wir haben eben nicht die Wahl. Wir müssen auf jeden Fall ein großes, weites Herz entwickeln. Wir tun das besser im Sinn aller Religionen. Das ist ja nicht nur unsere christliche.
Ja.
Da sagt der Buddhismus was ganz Ähnliches. Ja, so mit dem Herzen horchen. Das ist so die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit, dass wir nicht Dinge tun, die uns verletzen würden zu anderen. Das ist eigentlich so die Grundphilosophie eigentlich aller Religionen.
Ja.
Da kannst du schauen, wo du willst. Auch der Islam geht in so eine Richtung, wenn man jedenfalls die ersten Teile des Korans, die ersten 2/3 liest. Also diesbezüglich, wir sollen ein großes, weites Herz entwickeln. Aber wenn wir das nicht tun, damit müssen wir rechnen, dann sinkt diese Thematik in den Körper.
Ja.
Und dann haben wir das auf der Körperebene, das ist dann eben das Altersherz und das ist dann überhaupt nicht schön.
Ja.
Wenn wir da nichts machen würden, dann wird das ganz elend. Zum Schluss liegt er im Bett und dann muss man das Oberteil hochfahren, damit er nicht im Lungenödem, also im Wasser der Lunge, ertrinkt, was nicht mehr vom Herz in Bewegung gehalten werden kann. Die Schulmedizin macht ja natürlich dann auch entsprechend, sie macht dann Naturheilkunde. Und wenn sie das macht, was sie oft tut, dann sagt sie es in der Regel nicht. Also die nehmen dann jetzt nicht solche Worte in den Mund, wie dass sie sagen, müssen sich nicht sorgen, da gibt es eine wunderbare Pflanze, den Fingerhut, daraus bereitet man was zu und das hilft ihrem Herzen.
Hm.
Ja, die sagen ja nicht mal Digitalis dazu heute, sondern die sagen dann gleich, also zu meiner Zeit Lani Top und Digimerk, die Pharmanamen. Da merkt der Patient überhaupt gar nicht, dass es da um Naturheilkunde geht.
Stimmt.
Selbst Heilpraktiker tun das. Ja, die sagen dann oft nicht, also sie kriegen Weißdorn, das ist wunderbar bei Herzproblemen, die sagen Krategus. Und die sagen auch nicht, sie kriegen Smeiglöckchen, das ist nämlich hilfreich bei Herzproblemen, die sagen Convallaria. Das ist so eine Art, wie wir heute in der Schulmedizin sowieso, aber selbst bei Heilpraktikern, alles immer mehr verklausulieren und so ansprüchlich daherkommen damit. Im Endeffekt, ich meine, ich freue mich oft, wenn Sie jetzt mal die alte schamanische Medizin entdeckt haben, seit ein paar Jahrzehnten, aber dass man das dann Psychoneuroimmunologie nennen muss, so eine Lehraussage, so eine peinliche. Ja? Wenn man jetzt endlich, Jahrtausende zu spät, mal anfängt zu kapieren, was die Schamanen schon immer gemacht haben, diese traditionellen Naturreligionen.
Okay.
Ja, und es ist auch ein bisschen lächerlich, Mikrobiom zu sagen, statt Darmflora. Nur weil man nicht zugeben will, dass Fastenärzte das schon seit, ja, mein Gott, vielen Jahrzehnten machen.
Das stimmt.
So, es hat so zwei Seiten, diese ganzen Geschichten. Und die Schwaben würden sagen, ein Schmeckle ist da schon dabei. Aber andererseits ist es natürlich auch gut. Es wird Schulmedizin gemacht und es wird Naturheilkunde verwendet. Dabei, wenn Sie dieses ganze Theater der Skeptiker und dieser Breitseiten gegen die Naturheilkunde sich mal klar machen würden, was alles aus der Schulmedizin verschwinden wird, das ganze Cortison, das ist ein körpereigenes Stresshormon, müsste man dann ja auch boykottieren. Also das ist so eine ganz einseitige, von der Pharmaindustrie über die EU gesponserte Kampagne, wo sich die Skeptiker halt dahinter klemmen, um der Pharma einfach noch mehr Finanzanteile an der sozusagen dem, was die Menschen für Medizin ausgeben, zuzusichern. Ja. Eigentlich ist es Naturheilkunde und die macht das Herz kräftiger, ja, schlanker.
Da wollte ich gerade einhaken, genau. Also was machen die Medikamente? Und viele Patienten wollen es ja auch. Die wollen sich ja gar nicht mit sich selber beschäftigen oder wissen es nicht besser. Gerade die ältere Generation, die sagen, gib mir eine Pille, ne, damit ich wieder laufen kann. Was aus deiner Sicht könnte der Patient denn tun, damit er sein Herz, also ich sag mal dieses spirituelle Herz, wieder öffnet?
Naja, also er müsste einfach anfangen, nach der Liebe zu suchen. Ja, also diesem weiten, offenen Herzen. Sich mehr mit dem beschäftigen, was er liebt, wen er liebt. Seinen Kindern, Enkelkindern in der Situation zum Beispiel. Sein eigenes inneres Kind wieder lieb haben. Ja, das wäre auch so eine Krankheitsgeschichte. Wir können entweder kindisch werden im Alter oder wieder werden wie die Kinder. Das wäre der Christusauftrag. Ja, also ich habe gerade ein Buch geschrieben, Altern als Geschenk. Da geht es wesentlich auch um diese Alterssymptome und Alzheimer vor allen Dingen. Mhm. Wir müssen nicht Alzheimer bekommen. Und Alzheimer ist durchaus heilbar. Beschreibe ich da sehr ausführlich in Altern als Geschenk. Wir könnten unser inneres Kind wieder lieben lernen. Und das wäre auch eine Beschäftigung mit dem Herzen. Und das Herz würde im übertragenen Sinne größer werden. Aber das geht natürlich noch weiter. Wenn wir die Herzinsuffizienz uns jetzt anschauen, ist das, was wir bisher gemacht haben. Aber wir können uns natürlich auch den Herzinfarkt anschauen, als schlimmstes der Krankheitsbilder, was in dieser Schiene ist. Es beginnt mit Hochdruck häufig. Und das ist natürlich eine Thematik auch, die dann sich ankündigen kann mit Angina pectoris, also übersetzt der Enge der Brust, die dann schreckliche Konsequenzen haben kann, wie jetzt eben zum Beispiel dann auch Schlaganfälle und sowas. Auf der Basis des hohen Blutdrucks passieren ja solche Dinge.
Ja.
Wenn man da hinschaut, was ist da los? Da schreit das Herz im Vernichtungsschmerz um Hilfe. Das ist der schlimmste Schmerz, den Menschen erleiden können. Der Herzinfarktschmerz, dieser Vernichtungsschmerz.
Ja.
Und auch da könnte man wieder sagen, was ist denn los dahinter? Wir strangulieren das Herz. Die Herzkranzgefäße, die das Herz versorgen müssen, das muss wie jedes andere Organ, ist ein Muskel, im Wesentlichen auch versorgt werden. Wenn aufgrund unserer Haltung die eng werden, ja, wir verkrampfen sozusagen wie die zwei Jungs da im Gymnasium, die haben frühen Herzinfarkt, aber auch aufgrund der Fehlernährung, die Gefäße gehen zu und dann strangulieren wir unser Herz, das heißt, wir nähern unser Herz nicht mehr. Und dann stirbt hinter dieser Verengungsstelle ein Teil des Herzens ab und das nennt man Herzinfarkt.
Mhm.
Also da wird sozusagen die Hauptstadt des Körpers, das energetische Zentrum wird zur Nekropolis, zur Totenstadt. Und da kann der Mensch wirklich dran sterben.
Ja.
Häufig ist das eine Warnung, das Herz schreit um Hilfe und dann müssen wir uns ums Herz kümmern. Und das tun wir dann auch alle. Ja, da kommt ja sogar der Hubschrauber oder jedenfalls der Sanker. Und dann landet man auf der Intensivstation. Und dann ist natürlich schon so, dass sich alles ums Herz dreht.
Ja.
Da wird dann EKG gemacht und man sieht die Herzspitzen da, also sieht die Kurven da laufen.
Ja.
Das Herz wird permanent überwacht. Man selbst wird überwacht, sozusagen über sein Herz.
Mhm.
Das ist das, was gemacht wird. Also Achtsamkeit dahin, Aufmerksamkeit. Wir könnten natürlich jetzt verkürzt gesagt das auch gleich machen, frühzeitig. Es muss auch niemand einen Herzinfarkt haben. Ja, man kann das von der Ernährungsschiene eben durch Peace Food, pflanzlich vollwertige Ernährung, schon auf körperlicher Ebene verhindern. Mhm. Aber vor allem sollte man es aus meiner Sicht auch psychosomatisch anschauen, weil das das Leben so unglaublich bereichert und viel schöner macht.
Was ist der Hintergrund bei einer Angina pectoris oder Herzinfarkt im übertragenen Sinne?
Ja.
Selber eng mit uns.
Ja. Gehen wir nähern unser Herz nicht mehr, versorgen es nicht ordentlich. Wir fragen uns eigentlich nicht, was will mein Herz? Was sind denn meine Herzenswünsche? Was sind eigentlich meine Herzensthemen?
Ja.
Habe ich meinen Beruf, der mich ruft im Herzen? Oder mache ich irgendeinen Job, der mir nichts sagt?
Ja.
Das ist die Gefahr, die da drin liegt. Höre ich auf mein Herz, auf die Stimme meines Herzens? Habe ich den Partner gewählt, die Partnerin, die mein Herz wollte? Oder habe ich doch mit den Augen der Eltern gesucht? Oder gar spekulativ? Das sind entscheidende Fragen. Was sind meine Herzensthemen? Kümmere ich mich um meine Herzensangelegenheiten? Habe ich meinen Herzenswünschen in diesem Leben entsprochen? Wenn ich diesen Fragen konsequent nachgehe, dann ist das unglaublich wohltuend für mein Herz und hält mein Herz weit und offen und die Versorgung in Ordnung. Ich gebe dem sozusagen Achtsamkeit, Bewusstseinsenergie und im übertragenen Sinn auch Ernährung, ja, also Prana, Lebenskraft,
ja.
Sauerstoff, Luft braucht ja das Herz. Und das kann es dann viel besser bekommen. Und sinnvollerweise sowohl für die Geschichte Herzinsuffizienz, das Altersherz, als auch für Herzinfarkt, Hochdruck, Angina pectoris, müssen wir die Ernährung umstellen. Da gibt es ja diese bahnbrechende Studie von dem Caldwell Esselstyn, diesem berühmten amerikanischen Arzt, Chirurg, bekannter Arzt. Sein Urgroßvater hat die Cleveland Clinic gegründet. Da ist der Stent erfunden worden, der Bypass, glaube ich, da kommen die ganzen großen Chirurgen her. Caldwell war einer von denen. Und hat im Alter hat er angefangen, kritisch zu werden mit sich und seiner Arbeit. Und hat so gemerkt, das ist eine Symptomkuriererei, was sie da machen mit den Stents. Mhm. Und der ist dann über eine Erfahrung gestolpert, die ist ja bekannt, ist keine Studie. In Norwegen haben die mal über Jahre ihre Herzinfarktrate auf null gebracht. Mhm. Wenn man dahinter geht, findet man, das ist die Zeit, wo die deutsche Wehrmacht da einmarschiert ist. Und wie die wieder abmarschiert ist, haben die wieder ihre Herzinfarkte bekommen. Krass. Und der Grund war, die Wehrmacht hat einfach allen Livestock, also alles essbare Tierzeug, konfisziert. Requiriert hat das geheißen, gestohlen würde man sagen, besser. Und dann haben die Norweger nichts mehr gekriegt. Die haben wohl noch Fische fangen dürfen, aber die hat ihnen die Wehrmacht dann auch gleich abgenommen.
Ja.
Und insofern, ohne Tierprotein waren die herzinfarktfrei. Und Caldwell hat das wirklich geschafft. Er hat drei Gruppen gemacht, aus einer großen Gruppe schwerst herzkranker, auf den Tod herzkranker Menschen. Mhm. Hat diese Gruppen vergleichbar gemacht, randomisiert nennt man das.
Ja.
Und hat dann eine Interventionsstudie gemacht. Das sind die aussagekräftigsten Studien überhaupt.
Ja.
Er hat die eine Gruppe einfach weiter so amerikanisch das Zeug essen lassen, was die da so essen.
Mhm.
Die zweite Gruppe hat er norwegisiert. Insofern, als denen alles Tierprotein weggenommen wurde, bis auf einen Becher Joghurt. In der dritten Gruppe hat er den Becher Joghurt auch noch weggenommen.
Weggelassen, ja.
Und was passiert ist, ist, die erste Gruppe ist, und die Ethikkommission hat es geschehen lassen, die erste Gruppe, die Leute sind gestorben wie die Fliegen. Wie zu erwarten einfach, an Herzattacken.
Ja.
Also eigentlich hätte die Ethikkommission das abbrechen müssen, aber dann hätten sie die amerikanische Normalernährung verbieten müssen. Also haben sie lieber sterben lassen. Der zweiten Gruppe haben die mehr als doppelt so lang gelebt, das sind die mit dem einen Becher Joghurt.
Mhm.
Aber die Sensation war die dritte Gruppe. Da sieht man, wie schädlich ein Becher Joghurt ist. In der dritten Gruppe, die leben ja heute noch. Da gibt's diesen Film, Forks Over Knives, Gabel statt Skalpell heißt der Deutsch.
Habe ich bei dir gesehen, im Fastenseminar, genau.
Ganz genau, den gibt's bei uns im Heilkunde-Shop auch. Genau, da weißt du. Aber letztlich zeigen die da drin, diese übrig gebliebene Gruppe, die letzten, die zeigen, sie haben ihre Lebenserwartung wieder normalisiert, obwohl die auch auf den Tod krank war.
Ja.
Und vor allen Dingen hat Caldwell Esselstyn da Angiografien gemacht von denen, die haben da mitgespielt.
Ja.
Und er hat gezeigt, wie Herzkranzgefäße, die schon zu waren, wieder aufgegangen sind. Sowas gibt's mit keiner anderen Methode. Ja. Habe ich noch nie erlebt. Das schaffen auch diese Fingerhut und die Herzglykoside, die schaffen das auch nicht.
Ja.
Also, wir können immer, und das meint ja Psychosomatik, mit dieser Doppelstrategie uns auf den Weg machen.
Ja.
Einerseits Psychosomatik, an erster Stelle die Seele, also schauen wir mal auf unser Herz. Schauen, dass das ein großes, weites Herz wird, dann kriegen wir kein altes Herz. Vorbeugen ist das im besten Sinne.
Ja.
Achten und horchen auf unser Herz, dass es nicht um Hilfe schreien muss. Dann kriegen wir eine ideale Vorbeugung bezüglich Hochdruck, Herzinfarkt und so weiter. Und parallel in beiden Fällen, auch bezüglich des Altersherzes, wäre es eben Gold wert. Wir würden dann schauen, dass wir auch unsere Ernährung umstellen. Da ist wieder das Fasten ideal. Eine Woche fasten, dann fallen all diese Abhängigkeiten weg. Ja, was immer. Wir sind ja auch süchtig auf Milchprodukte und Fleisch und Zucker und Gluten und alles Mögliche.
Ja.
Und nach dem Fasten hast du dann die neue Chance. Du kannst sagen, was du willst und bist ziemlich frei diesbezüglich. Ja, also selbst der Heroinentzug ist beim Fasten einfach. Ich habe das oft miterleben dürfen. Alkohol, ich habe in 40 Jahren nie ein Delirium Tremens bekommen, wenn gefastet wird. Also danach in Richtung Peace Food umsteigen und dann, was Herzthemen angeht, müsste man, so wie der Cordwell Essestein empfiehlt, eine ganz fettarme Diät machen. Also jetzt nicht zum Beispiel bei Krebs, bei neurodegenerativen Krankheitsbildern, Diabetes, müsste man eine ketogene Anschlussernährung machen. Also Peace Food Keto-Kur. Dafür habe ich das geschrieben. Mhm. Aber bei Herzproblemen gerade nicht. Also da muss der Ölwechsel anders ausfallen.
Magst du noch ganz kurz sagen, was ketogen bedeutet für die Hörer?
Also ketogen würde bedeuten, dass du viel gutes Fett und Eiweiß zu dir nimmst. Und da musst du wirklich mal so einen Ölwechsel machen, gedanklich. Mhm. Ja, du kannst Kokosöl nehmen, ist ein wundervolles Öl, auch wenn da diese, ja, aus meiner Sicht völlig lächerliche Argumentation von dieser Professorin so verbreitet wurde. Die wollte sich wichtig machen, hat es auf peinlichste Weise gemacht, indem jeder kapiert hat, wie wenig Ahnung die hat.
Ja,
also das ist super peinlich. Kokosöl ist ein wunderbares Öl. Wer das nicht glaubt, muss ja nur mal in Thailand schauen, in Bali schauen, ja, in, wo immer es gibt, in Sri Lanka, in Indien, wie die beisammen sind, die so viel Kokosöl zu sich nehmen.
Ja.
Also das ist ein tolles Öl. Kann man machen damit, was man will. Erhitzen und grillen, alles. Das ist hoch ungesättigt, wie übrigens auch das ganze Fett in unserem Körper. Warum soll das schlecht sein?
Ja.
Also, das ist ja Frauen und Männern doch ganz deutlich an der weiblichen Brust. Die ist aus gesättigtem Fett und wird dort auch irgendwie verehrt, ist wunderschön. Also warum sollte die Schöpfung da einen Fehler gemacht haben? Warum soll dieses Fett schlecht sein? Das ist unser Reservefett. Das haben wir auch zu viel auf den Hüften und am Bauch. Das passiert schon. Aber das ist das Fett, was Mutter Natur uns als Speicherfett gegeben hat. Und da braucht man ruhig einiges. Kokosöl ist zugleich noch in neurodegenerativen Krankheitsbildern Sicht wunderbare Vorbeugung. Also würde ich nicht missen wollen. Aber wir brauchen auch anderes Öl. Ja, Olivenöl zum Beispiel kannst du noch mit kochen. Ja, also es hat seinen Rauchpunkt bei 187 Grad. Grillen sollst du dann nicht mehr damit.
Ja,
okay. Also musst du einfach schon wissen, aber ey, zum veganen Mozzarella passt sehr gut dazu. Und zum anderen Mozzarella auch, nur der passt an sich nicht. Also weil Milchprodukte sind wirklich aus meiner Sicht völlig daneben. Als Arzt muss ich einfach davor warnen. Naja, man sieht es an der Studie von Cordwell Essestein. Der eine Joghurt ist so gefährlich, ja, dass wenn du den noch weglässt, bricht da Gesundheit aus. Und in diesem Film Gabel statt Skalpell kann man das wirklich, finde ich, berührend sehen, wie die aufblühen. Ich habe es so oft erlebt. Ich meine, Peace Food ist ja schon auch so ein Bestseller geworden. Und der ganzen Peace Food-Richtung mit den Kochbüchern sind Hunderttausende unterwegs. Da kriege ich ja viel Feedback. Das Schöne daran ist, dass ich dann auch irgendwie sehe, wie es ankommt. Ja, also was Menschen für Erfahrungen damit machen.
Ja, richtig.
Und da kannst du wirklich sehen, das bewegt eine Menge. Und Cordwell Essestein stellt sich hin und sagt, auf der Basis der Ernährungsumstellung, niemand muss einen Herzinfarkt bekommen. Das ist völlig vom Tisch. Man muss sich nur tierproteinfrei ernähren.
Ja.
Also pflanzlich vollwertig, das meint ja Peace Food. Und wie gesagt, es geht dann eben nicht, also Peace Food gilt schon, aber in die ketogene Richtung müsste das bei Krebs gehen und neurodegenerativen Krankheiten bei Diabetes. Da sollte man jetzt nicht in diesem Ausmaß das Fett reduzieren.
Ja. Im Gegenteil.
Also das muss man einfach bedenken, aber für die Gefäße, wenn das Herzthema im Mittelpunkt steht, wäre das eine wichtige Kur. Und ansonsten kann man das so machen, wie ich das tue. Ich esse normal Peace Food essen und mache zweimal im Jahr auch so eine ketogene Kur von ein paar Wochen. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht immer gut. Und ist etwas, was wir auch kennen natürlich aus der Vergangenheit. Wir haben ja immer ketogene Phasen gehabt, weil wir gar nicht immer genug Kohlenhydrate gefunden haben.
Ja, das stimmt. Sehr gut. Oh Mensch, vielen Dank für dein Wissen, für deine Weisheit zum Thema Herz. Das lag mir jetzt nochmal am Herzen, wirklich den Hörerinnen und Hörern da nochmal so den, ja, psychischen, seelischen Hintergrund zu liefern, warum das einfach auch so wichtig ist, auf das Herz zu hören.
Ja, also wir haben die Rhythmusstörung jetzt gar nicht betrachtet. Die ist häufig das,
ja, gerne. Gerne.
Das wäre das, häufig das Ergebnis zum Beispiel von einem Herzinfarkt. Da ist dann, stirbt ein Stück des Herzens ab und wenn das Reizleitungssystem da durchgeht, ist es blockiert.
Ja.
Ja, dann gibt es zum Beispiel so einen AV-Block. Dann kommt vom Sinusknoten das nicht mehr durch, jedes Signal. Ja. Und dann kommt nur jedes zweite durch zum Beispiel. Und dann plötzlich gibt es einen ganz niedrigen Herzrhythmus. Ja. Das wäre jemand, der in Herzensangelegenheiten eine sehr lange Leitung hat. Ja, zum Beispiel, da müsste sich Zeit nehmen und so weiter. Wir meisten kennen ja so ein paar Extrasystolen, dass das Herz mal stolpert. Ne? Macht so eine Pause und dann kommt wieder so ein großer Schlag. Und das ist eine Geschichte, das zeigt einfach, dass wir mit dem Rhythmus Probleme haben. Ja, also, alles Leben ist Rhythmus, sagt Rudolf Steiner. Und da ist natürlich wirklich auch was dran. Ja, wir sollten schauen, dass wir in unserem Rhythmus finden.
Das ist spannend, weil das habe ich tatsächlich ab und zu. Also nicht häufig, aber ich sag mal ein-, zweimal im Jahr merke ich, dass mein Herz stolpert. Ist das schlimm?
Naja, da müsstest, kannst du dich auch als Anleitung nehmen. Also erstmal könntest du probieren, wo stolpert es dann? Bei Anstrengung oder einfach in der Ruhe? In der Ruhe ist es harmlos.
In der Ruhe, immer in der Ruhe.
In der Ruhe ist es harmlos gesehen aufs physische Herz. Wenn es bei Anstrengung passiert, muss tatsächlich schon mal zum Arzt gehen, zum Kardiologen. Aber in dem Fall nicht. Aber natürlich, dein Herz will dir schon sagen, dass du es wieder nicht in den Körper sinken lassen sollst. Ja, du solltest mal kreativere, neuere, bisschen ausgeflippte Wege gehen, mal aus der Reihe tanzen, die Norm verletzen, ja, sozusagen über deinen Schatten springen in Herzensangelegenheiten. Das willst du dir dann melden.
Da bin ich dabei. Also da bin ich voll auf der Spur jetzt.
Bring deine Kreativität auch in diesen Bereich. Ja. Lass dir mal von deinem Herzen zeigen, was da gerade läuft. Eigentlich willst du aus der Reihe tanzen, andere Wege gehen, ein bisschen verrückt spielen, solche Sachen im übertragenen Sinn. Das ist ja immer bei der Krankheitsbilderdeutung, Krankheit als Symbol, das ist alles danach aufgebaut. Was wir im Bewusstsein nicht mehr erleben, hat die Tendenz, in den Körper zu sinken und sich dort zu verkörpern. Und wenn es darum geht, aus der Reihe zu tanzen, verkörpern sich Rhythmusstörungen. Wenn es darum geht, ein großes, weites Herz der Liebe zu entwickeln, wird das physische Herz groß und weit.
Ja. Wenn
es darum geht, Aufmerksamkeit zum Herz zu schicken, die Wünsche des Herzens, die Herzensangelegenheiten wichtig zu nehmen, dann geht es eben darum, dass wir Zuwendung hingeben, das Herz nähern.
Ja.
Und immer geht es darum, dass wir unsere Gefäße, das Herz ist ja natürlich letztlich ein sehr großes, das zentralste Gefäß sozusagen.
Ja.
Und ist ja voller Blut auch, ne? Ist ja auch wie eine Vase, dass wir entsprechend essen, und das meint eben diese pflanzlich vollwertige Peacefood-Richtung, um dem Herzen Luft zu geben. Und natürlich kannst du das auch noch auf anderen Ebenen erleben. Ja, also wir haben eine Tendenz, bei allem irgendwie nach Medikamenten zu rufen. Und ich habe diese Tendenz nicht so. Also ich nehme ein einziges Medikament, aber da ist auch ein großes Herz vorne drauf, auf der Schachtel. Fällt mir da ein.
Was ist das?
Das ist Amorex, heißt das. Das ist ein Mittel, das ist kreiert worden, jetzt nicht von der Pharmaindustrie, kann man sagen, das ist so eine Einfraufirma in Österreich, kreiert worden, um Menschen zu helfen, die Liebeskummer haben, die Herzschmerz haben, im übertragenen Sinn. Aha. Und ich bin da durch Zufall drauf gestoßen, dass dieses Mittel eigentlich genau das enthält, was ich alles so brauche. Also jetzt mal ganz konkret, brauche ich natürlich B12, Methylcobalamin.
Ja,
die Firma hat so eine Offenheit, die haben früher Cyanocobalamin da drin gehabt, die ändern das jetzt sogar in Methylcobalamin. Bei mir, das hilft bei allen, ne? Auch bei den alten Menschen.
Ja.
Ich brauche B12 als Peacefood-Esser. Und ich brauche Vitamin D, wenn ich da im Norden irgendwelche Vorträge mache, wo die Sonne so wenig scheint, muss ich jeden dritten Tag für eine halbe Stunde Sonne sorgen, das wäre das Optimum. Oder ich nehme Vitamin D. Und da sind im Amorex sind 2000 IE, also internationale Einheiten, Vitamin D drin. Das brauche ich schon mal.
Ja.
Und das gibt mir so eine gute Basis. Ich gehe trotzdem, wie du siehst, in die Sonne.
Ja.
Und auch wenn die Kalifornier staunen, ich hole mir eine halbe Stunde Sonne jeden Tag, wenn sie im Angebot ist sozusagen. Naja, aber vor allen Dingen hat dieses Mittel Und deswegen nehme ich es auch so richtig gern und habe das auch schon so viele Anhänger jetzt gefunden, weil das sind auch die Vorstufen der zauberhaftesten Neurotransmitter drin, also der Hormone. Mhm. Ja, ich möchte ja genug Serotonin haben, dieses Wohlfühlhormon.
Ja, genau.
Und bei dem anstrengenden Leben, was ich so lebe, also da, wie ich jetzt hierher geflogen bin, da war ich 2 Tage nur auf Flughäfen und das ist ja San Francisco muss ja noch rüber über den Kontinent. Also das lebe ich ein Leben, was eigentlich nicht für uns bestimmt ist.
Ja.
Da reicht mein Serotonin nicht bis zum Abend.
Mhm.
Also nehme ich da eine Vorstufe davon an. 5-HTP, ganz natürlich, afrikanische Schwarzbohne. Mhm. Oder ein ganz zauberhaftes ist auch das Dopamin. Das ist unser Belohnungshormon, unser Glückshormon, kann man sagen. Da gibt es auch so eine Vorstufe, S-Adenylmethionin, muss man sich gar nicht merken. Aber aus der Hefe kann man das gewinnen, auch natürlich, ist da auch drin in dem Amorex. Naja, so sind noch ein paar andere Sachen drin. B6 möchte ich auch haben. Ist mir persönlich wichtig, weil ja meine Träume besser dran kann. Die erinnere ich dann besser. Und mir wichtig, also nehme ich das auch.
Ja.
Also das ist eine kleine rote Pille, nämlich eine morgens, eine abends. Das kann man unterstützend schon machen.
Ja.
Das würde ich Menschen, die da in die Enge gekommen sind und da hadern, ne, kriege ich einen Hustenrett.
Ja, alles gut.
Muss ich dann sagen, nehme ich auch gerne. Ich würde gar nichts ausschließen. Meine Medizin heißt ja auch integrale Medizin.
Mhm.
Ja, wenn es nicht mehr anders geht, brauchst Chirurgie. Hilft nichts.
Ja.
Ja, und das würde ich auch nicht in Abrede stellen.
Hm.
Und manchmal helfen natürlich auch Medikamente. Wenn es so naturheilkundliche Medikamente sind, ja, wie diese kleine rote Amorex-Pille, dann nehme ich die einfach gern und die nehme ich seit ewigen Zeiten schon. Das heißt nicht, dass ich davon jetzt glücklich werde oder davon ins Wohlgefühl komme. Aber wenn die Situation es hergibt, dann habe ich das und dann habe ich genug davon.
Ja, super.
Der Witz dabei ist auch noch, da zahle ich weniger dafür, als wenn ich mir das einzeln besorge, das Vitamin D und das Vitamin B6 und das Vitamin B12, wenn ich das einzeln besorge, dann bin ich bei einzelnen Sachen schon höher als bei dem ganzen Amorex. Naja, also insofern ist das die integrative oder integrale Medizin wirklich eine, die alles aus meiner Sicht einschließt. Ich muss wissen, was ist da im Angebot.
Ja.
Ja, und es spricht ja auch nichts gegen die Herzglykoside, wenn jemand jetzt so eine Herzinsuffizienz hat. Mhm. Aber zusätzlich aus meiner Sicht müsste ich dem unbedingt noch sagen, schau doch mal auf dein Herz.
Mhm.
Und dann wüsste ich nach der Herzerkrankung, die er hat, worum es da geht. Muss er mehr so vom Lebensprinzip Uranisches reinbringen, ausgeflipptes, das wäre bei den Rhythmusstörungen. Oder geht es um diese große Weite und Offenheit des Herzens, dass das wächst, expandiert, das wäre das jovische Thema. Geht es auch um Toleranz und solche Dinge, Großzügigkeit?
Ja.
Oder geht es um diese Achtsamkeit, diese Aufmerksamkeit, ja, diese spezielle Zuwendung, die Herzensthemen und Herzenswünsche brauchen? Gebe ich überhaupt genug Zeit in diese Herzensangelegenheiten? Ja? Bei diesen 3 Säulen ist immer die Ernährung wichtig. Und die ist, glaube ich, für jeden Menschen wichtig, dass du dich pflanzlich, vollwertig, peacefood-mäßig ernährst. Das ist eine viel, viel bessere Basis, fühlt sich auch viel besser an.
Ja.
Da siehst du auch, dass das Blut dadurch flüssiger wird. Man sieht das im Dunkelfeldmikroskop.
Mhm.
Wenn die Mischköstler dann oft diese Geldrollenform des Blutes haben, ist ja auch typisch, dass das Blut selbst sich schon als Geldrolle da in den Gefäßen abquält. Und es kommt in Fluss, wenn du anfängst, pflanzlich vollwertig, peaceful zu leben. Also das ist immer sinnvoll dazu. Aber für ganz viele von uns heute, die sich entscheiden, ein sehr modernes Leben zu nehmen, also ich sitze zu leben, ich sitze es auch am Laptop, und bin praktisch immer mit Laptop unterwegs und habe ein iPhone und und das führt mich aber natürlich in eine Welt hinein, wo ich jetzt auch nicht so ursprünglich lebe. Ja, ich bin zu wenig in der Natur, ich sitze viel zu viel, ich weiß das, aber ich brauche das für diese Arbeit, die ich tun will.
Ja.
Also von daher weiß ich, da muss ich auch was kompensieren. Tue ich das zum Beispiel mit so einem Mittel wie Amorex? Aber gut ist auch, wenn ich mich bewege. Ja, also es kommt natürlich auch dazu bei Herzensthemen.
Absolut.
Also eine moderate Bewegung im Sauerstoffgleichgewicht, auch eine sehr gute Vorbeugungsmaßnahme aus diesem Bereich der Säulen der Gesundheit für unsere Herzensthematik.
Sehr gut. Bewegung, genau. Also Herzensthemen annehmen, schauen, durch Meditation wahrscheinlich auch. Gutes
auch, ja. Also wenn du denkst, in dem Fastenkurs, da gab es ja auch am Sonntag dann Sonneprinzip, Herzmeditation 2-mal. Da geht es um dieses Thema. Und auch die Online-Fastenden können sich diese speziellen Meditationen zu den Tagen, zu den einzelnen Tagen und den Lebensprinzipien beim Fasten ja auch inzwischen runterladen.
Richtig.
Das geht ja alles.
Ja, das ist für mich so mein Tool, ne? Mit Meditation verbinde ich mich so weit nach oben und es kommen Sachen durch mich durch, wo ich denke, ah ja, das ist das Thema. Oder die Natur, Bewegung in der Natur. Das ist
bei mir. Macht auch so Synergien. Ne? Meditieren in der Natur mache ich, wann immer es geht. Fasten, wandern im Wald. Waldmedizin ist heute auch in vieler Munde. Ja. Biophilia, also die Liebe zur Natur. Mhm. Und stell dir vor, da hast du Fasten, hast du Meditation, dann hast du den Wald. Mhm. Du atmest im Frühjahr jedenfalls die Grünkraft ein, von der Hildegard immer sprach, die Viriditas. Ja, also da ist natürlich wirklich vieles, was wir auch verbinden können damit. Und das machen wir auch. Ne? Also hast du erlebt hier im Kurs, kommt natürlich so von vielen Ebenen vieles dazu, damit es auch so einen nachhaltig tragenden Effekt hat. Aber eben, heute geht es auch schon über das Internet und über die Bildschirme.
Ja, das geht wirklich so. Vielen, vielen Dank, lieber Rüdiger. Ich hätte noch so ein paar Fragen zum Abschluss. Die sind auch wirklich nicht ausufernd. Gab es mal in deinem Leben eine Situation, wo du nicht auf dein Herz gehört hast? Und hast du die Erkenntnis daraus?
Ja, dass ich es in Zukunft besser tun sollte, auf mein Herz zu hören. Ich bin 3 Wochen übertragen und habe so eine Tendenz, zu lange zu bleiben deswegen. Ja, ich überziehe gern Vorträge, also gerne eigentlich nicht, aber ich tue es. Von Seminare zeitlich. Und ich bin zu lange in der 68er-Szene geblieben. Das hat mir inhaltlich schon längst nichts mehr gesagt, das linke Gerede da. Ich habe ja auch gemerkt, dass es nicht passte. Die Bude war komplett vollgeraucht, waren ja fast alles da in der Studentenbewegung Raucher aus. Kommt mir vor, außer mir. Man hat über Umweltschutz diskutiert. Also das ist ja augenscheinlich, hat es nicht mehr gepasst. Aber ich bin einfach, weil alle meine Freunde da drin waren, einfach länger geblieben.
Ja.
Oder bei der TM habe ich, transzentralen Mediation, habe ich erlebt, wie die dann mit dieser blöden Milchdiät, die sie da Sattwisch essen, wie auch die Jungs Brüste gekriegt haben und solche Sachen. Ich habe gemerkt, dass das falsch ist. Ja. Aber ich habe schon so jahrelang mit Maharishi meditiert und dann bin ich einfach zu lang auch geblieben. Ich merkte schon, das ist medizinisch für mich gar nicht mehr vertretbar, wie sie es vertreten haben. Ja, also in der Hinsicht, das mit dem Sattwischen. Ja. Da gibt es viele Tendenzen. Ich bin auch in Beziehungen zu lang geblieben, auch schon. Weil ich einfach, ja, eben nicht auf mein Herz gehört habe, wo ich merkte schon, da ist ja die Luft raus.
Ja.
Also das kann ich leider sagen, das habe ich öfter gemacht. Ja. Und auch von daher würde ich sagen, viel besser aufs Herz hören.
Viel besser. Ja, eher was verändern, oder?
Ja, also, genau. Macht uns ja auch glücklich, ne? Wenn wir im Einklang mit unserem Herzen sind und in diese Stimmung auf unser Herz hören, mit dem Menschen, den wir lieben sind. Hm. Ja, die Arbeit machen, die wir lieben. An dem Ort wohnen, den wir lieben. Hm. Und morgen gehen könnten und nichts versäumt zu haben. Wenn wir bei all diesen Fragen, wenn wir die ja beantworten können, ist ja wundervoll. Wenn da so Jein kommt, ja, ursprünglich habe ich die schon mal geliebt. Irgendwas muss man ja tun. Und es gehört immer auch natürlich, stimmt ja auch Schatten dazu. Hm. Aber ich hab nie gern Formulare gemacht und es war mir viel zu viel in der Klinik. Mhm. Und ich habe das Formularwesen und Unwesen aus meiner Sicht ja fast auf null reduziert in meinem Leben. Es geht schon.
Ja.
Ja, also in vieler Hinsicht kann man relativ weit dafür sorgen. Und ich kann auch da leben, wo ich will. Mhm. Ich habe den Vorteil eines Flüchtlingskindes, ich habe kein Heimatgefühl.
Ja.
Ich kenne das nicht. Die kommen einmal im Jahr für eine Woche nach Berlin und in den schönsten Teil von Berlin, dieses kleine Venedig da, Demritsee und so, Köpenick, wo ich geboren bin. Und trotzdem, ich spüre da nichts.
Ja.
Also das ist dieses Heimatgefühl, dass ich jetzt die Lieder singen wollen würde, die die da gesungen haben oder so, das gibt es bei mir gar nicht. Mhm. Und ich habe mir das jetzt über Jahre immer angeschaut, ist da doch so irgendwas, komme ich heim nach Berlin? Nein. Ich muss einfach sagen, ich komme immer daheim, wo ich mich vom Herzen aufgenommen fühle. Ja, mit meiner Partnerin fühle ich mich jetzt so im Herzen aufgenommen, da komme ich heim. Zu meiner Tochter Naomi, da komme ich immer heim. Die hält mich dann auch so eng, nah. Und die lebt ganz ohne Intellekt, muss man sagen. Naomi hat ein Down-Syndrom. Mhm. Also die lebt völlig aus der Emotion, aus dem Gefühl heraus. Da wird man schon mal 7 oder 11 Minuten, ich habe da peinlicherweise auch schon auf die Uhr geschaut, festgehalten so, bis man wieder ganz da ist, bis das wieder so von Herz zu Herz geht.
Schön. Ja, da werden die Emotionen ja wieder übertragen. Und jeder nimmt was von dem anderen auf. Wie schön.
Das ist auch wirklich, Naomi ist für uns, wir waren natürlich, wir wussten das ja schon Ende, ich wusste Ende des dritten Monats, in der Schwangerschaft war das ein Schock. Mhm. Aber Naomi hat sich zu so einem Geschenk auch für uns entwickelt, mhm. Ja, weil die so aus der Fülle der Emotionen und der Gefühle heraus zwei so Intellekttigern wie ihrer Mutter, Margit, meiner ersten Frau, und mir begegnet, das schon immer auch für die Seele gut, fürs Herz gut.
Ja.
Und insofern hat sich der Schock da in eine große Dankbarkeit auch gewandelt. Das könnte man generell natürlich machen mit den Schocks, die wir so erleiden. Was am Anfang so schrecklich erscheint, mit der Zeit und zum Schluss kommt es dann oft so raus. Ja, also
hinterher betrachtet man die Situation tatsächlich aus anderen Augen oder so, finde ich, ne? Also manchmal weiß man nicht, warum jetzt gerade, das ist eine doofe Situation. Und hinterher denkt man, ja klar, jetzt wird es mir klar.
Also ich habe mir dreimal die Knochen brechen müssen beim Skifahren, bis ich da aus dieser Ski-Ambition rausgefunden habe. Und heute bin ich wirklich von Herzen froh, dass das Schicksal mir also Leute in den Weg geschickt hat, ich war nicht schuld, aber war wütend, unendlich wütend war ich da. Aber es war ein Segen, dieser Tourist, der da reingefahren ist, den ich über den Haufen gefahren habe.
Genau.
Oder der Freund, der beim Fußball das einen Knöchel abgehauen hat. Im Endeffekt, rückwirkend, merkt man das dann eher. Aber umso früher man es merkt, umso besser für einen. Ne? Umso mehr ist man wieder im Einklang, ist man wieder in seinem Rhythmus, lebt wieder dem Herzen nach.
Das wäre wahrscheinlich auch so ein Tipp für die Hörer, ne? Also guckt euch mal eure Sachen an, die im Leben passieren, so, und reflektiert das mal. Warum passiert es jetzt? Was hat das mit mir zu tun, ne? Selbst genau. Wenn mir ein Auto irgendwie ins Auto fährt, dann ist ja die erste Reaktion, hat nichts mit mir zu tun, aber na, vielleicht doch.
Ganz genau.
Sehr schön. Eine letzte Frage noch. Du bist ja viel auf Reisen und mein Podcast heißt ja Reise meines Herzens und ich reise ja auch unendlich gerne und demnächst sehr viel und lange. Was ist denn so dein Lieblingsort auf der Welt? Und zweites, wo würdest du unbedingt noch mal gerne hinreisen, an welchen Ort, den du noch nicht gesehen hast?
Also das tue ich jetzt gerade im Herbst mit der Kreuzfahrt. Da geht es nach Japan, in beide Chinas, Vietnam, Singapur. Das ist auch so ein Traum von mir. Mal, Japan ist so teuer, da kann man kaum hinreisen. Aber im Kreuzfahrtschiff so außenrum, das geht ganz gut. Also das Ziel, was ich immer wollte und bisher nie hingekriegt habe, Japan, das mache ich jetzt. Freue ich mich sehr. Und im Anschluss daran gehen wir nach Bali eine Zeit lang. Das ist auch so ein Traumplatz für mich, lange Zeit gewesen, wo ich immer überwintert habe und geschrieben habe. Mhm. Und danach gehen wir nach Zypern. Das ist so die neue Wahlheimat. Das ist viel näher, gibt es keine Zeitzonen.
Ja.
Immer wunderbar sein.
Okay, also Bali ist ein bisschen weiter hier gen Heimat. Oder Heimat gibt es ja für dich nicht, aber in die ursprüngliche Heimat verlagert. Ja.
Aber das wird jetzt mehr Zypern werden, weil ich merke schon so, so älter ich werde, umso weniger gern überfliege ich so Zeitzonen und bin so ewig lang im Flieger.
Ja,
also auch ökologisch ist natürlich einfacher, doch hier in der Nähe. Und ich denke, das ist ein guter Ort zum Überwintern für mich.
Sehr gut. Lieber Rüdiger, ich danke dir von ganzem Herzen. Du stehst mir heute ja schon zum zweiten Mal zur Verfügung im Podcast Nummer 6. Hatte ich dich ja schon mal direkt in Tamanga verhaftet, wollte ich gerade sagen. Du hast mir nochmal ein Interview gegeben, das fand ich super. Das verlinke ich hier auch nochmal. Ich verlinke auch gerne deine Seite, deine Seiten, die du hast, deine Homepages und natürlich ganz besonders diesen Link zu dem Detox-Fasten, welches es jetzt im Oktober.
Ja, Challenge, in der Lebenswandelschule, ja.
Challenge, genau. Detox-Fasten und Idealgewicht-Challenge, habe ich mir extra aufgeschrieben. Am 20. Oktober startet die, richtig?
Genau. Mhm.
Sehr gut. Ich werde das gerne verlinken und ja, danke dir von Herzen für deinen Input, den du hier heute geteilt hast.
Bitte gerne, Nicole. Und euch auch alles Gute von Herzen und eine schöne Lebensreise.
Danke. Tschüss. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Danke.
Ciao.
Ciao. Ja, vielen Dank nochmal. Das sage ich jetzt nochmal so hinterher. Ja, es war super. Herzlichen Dank. Ich werde es verlinken. Und ja, es war so viel dabei für meine Hörer, wirklich. Herzlichen Dank. Und dann noch was Persönliches. Danke. Alles Gute. Okay.
Tschüss. Danke. Ciao.
Ich hoffe sehr, dass dich dieser Podcast und dieses Interview inspiriert hat, gefallen hat. Wenn es so ist, freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit Freunden, Bekannten, Verwandten teilst. Vielleicht Menschen, die schon länger Symptome haben und ja keine Lösung dafür finden. Dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, nochmal anders auf den eigenen Körper zu schauen. Du findest alle Informationen zu Rüdiger Dahlke in den Shownotes. Ich verlinke Bücher von ihm, seine Homepage, natürlich auch das Online-Fastenseminar. Denk dran, bis zum 30. September 2018 bist du noch zum Frühbucherpreis dabei, wenn dich das Thema Fasten immer schon mal interessiert hat. Ich kann es dir zu 1000%ig wirklich von ganzem Herzen empfehlen, weil er so ein wunderbarer Mensch ist und dich da gut begleiten kann. Ja, und natürlich freue ich mich auch über eine Rezension bei iTunes und wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit, ein Herz voller Glück, voller Liebe und ja, alles Gute, deine Nicole.